Ja, ich möchte euch zunächst mal alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir starten heute ohne Vorspiel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Fokus Evangelisation. Das heißt, mir ist wichtig, uns ist wichtig in diesen Abenden, dass wir uns auf die Hauptsache fokussieren. Der Urs Schmid hat mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Natürlich ist die Hauptsache Jesus, aber auch sein Wille, sein Auftrag für uns. Und Evangelisation ist Teil von der Hauptsache, die Gott uns aufgegeben hat, aufgetragen hat. Heute Abend geht's um das Thema, wie werden Menschen zu Nachfolgern Jesu? Und das Ziel von dem Abend ist auf der einen Seite Ermutigung, auf der anderen Seite auch Ausrüstung, auch Anleitung. Ich möchte gern ein bisschen auf dem aufbauen, was Urs Schmid schon vor einem Monat, glaube ich, gesagt hat. Er hat ja darüber geredet, wie denken und reden wir über Evangelisation und wie können wir offene Menschen finden. Und ich werde versuchen, heute Abend ein bisschen in die Weite zu gehen, aber auch in die Tiefe. Und das ist eine gewisse Herausforderung, aber ich glaube, das kann uns helfen. Ich möchte uns gerne zwei Modelle vorstellen. Das eine ist ein Jüngerschaftsmodell und das andere ist die ominöse Engelskala. Und ich glaube, beide Modelle helfen uns zu verstehen, was Evangelisation eigentlich heißt, wie wir über Evangelisation denken und reden. Ich habe ein relativ altes Buch im Moment auf meinem Nachttisch liegen und versuche das, also alt, das ist in den 80er Jahren erschienen, heißt Evangelisation als Lebensstil. Ja, das ist von den Büchern gesehen her, ist das natürlich eine Ewigkeit. Darf man nicht auf die Menschen übertragen. Evangelisation als Lebensstil, Jim Peterson heißt der. Und der beschreibt dort auf dem Buchdeckel, beschreibt er, wie er mit einem Mann, ich glaube, der hieß Mario, 4 Jahre lang die Bibel gelesen hat. 4 Jahre lang. Und nach diesen 4 Jahren hat er sich bekehrt. Und als er dann ein paar Jahre mit Jesus unterwegs war, hat dieser Mann gesagt, weißt du, Jim, was mich eigentlich wirklich dazu bewogen hat, mich für Jesus Christus zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Was würdet ihr vermuten, was der Mann gesagt hat? Geduld. Irgendein Bibelvers, hä? Der Mann hat zu Jim Peterson gesagt, weißt du, das erste Mal, wo du mich zu dir nach Hause eingeladen hast, da habe ich euch alle ganz genau beobachtet. Und da habe ich mich gefragt, könnte ich jemals so eine Beziehung, wie du sie zu deiner Frau hast, zu meiner Freundin haben? Und die Antwort war nein. Und damals habe ich mich eigentlich dafür entschieden, Christ werden zu wollen. 4 Jahre lang Bibel lesen. Wir denken, ein Bibelvers muss es gewesen sein. Eine Predigt. Und es war der Lebensstil. Und Jim Peterson schreibt dann noch so, ja, ich erinnere mich auch noch an den Abend. Ich weiß, dass meine Kinder sich relativ oft daneben benommen haben und ich sie in Anwesenheit des Gastes zurechtweisen musste. Was braucht ein Mensch, um Nachfolger Jesu zu werden? Darüber wollen wir nachdenken und wir tun das in der Gegenwart und auch unter der Leitung Jesu. Und deswegen möchte ich gern beten. Herr Jesus Christus, ich sehne mich danach, dass Menschen dich kennenlernen, deine Liebe kennenlernen, deine Botschaft kennenlernen, dich nicht nur kennenlernen, sondern dich auch anfangen zu lieben und anfangen mit dir zu leben. Ich möchte dir so von ganzem Herzen danken, dass du in diese Welt gekommen bist und dass diese Welt mit dir Perspektive und Hoffnung hat und dass du den Unterschied machst. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns berufen hast und begabt hast und uns das zutraust. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns an diesem Abend unterwegs bist. Amen. Ja, wie denken und reden wir über Evangelisation? Ich habe das gerade eben mit der Geschichte versucht schon anzudeuten. Ich denke, das ist immer auch ein Kampf gegen falsche Bilder. Ein Kampf gegen falsche Bilder. Das Bild, ich kann nicht evangelisieren. Das ist nicht meine Begabung. Und dem gegenüber steht, dass Jesus gesagt hat, die Ernte ist reif, Gott sucht nach Arbeitern, dass Jesus uns den Heiligen Geist versprochen hat und dann auch gegeben hat und gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Urs Schmid hat es so formuliert: Ich habe eine Tüchtigkeit von Gott, die mir niemand nehmen kann. Zur Evangelisation gehören nicht nur die Erfolgsgeschichten, sondern auch die Misserfolge. Die sind ganz normal. Auch Jesus hat es erlebt, dass Jünger gesagt haben: Das ist eine harte Rede, tschüss, ich gehe. Also dass Misserfolge uns nicht entmutigen sollen. Wir trauen das auch Gott zu, dass er heute noch Menschen in seine Nachfolge rufen kann. Der Urs Schmid hat uns vor Augen gehalten: Evangelisation, dafür braucht es mindestens 3 Personen. Die Person, die Jesus noch nicht kennt, ich, der mich von Gott gebrauchen lässt, und das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht so ein paar Schlaglichter aus diesen Vorträgen. Wer sie noch gerne hören möchte, kann sich gerne bei mir melden. Und dem kann ich noch die Aufnahmen schicken. Wir haben das damals aufgenommen. Heute wollen wir darüber nachdenken, wie werden Menschen zu Nachfolgern Jesu? Und ich habe mal eine Frage an euch: Was ist eines der ersten Bezeichnungen für Christen im Neuen Testament? Nazarener, also das betrifft aber wahrscheinlich eher Jesus, oder welche Stelle meinst du? Nazarener, ja, kann sein, weil Jesus ja aus Nazareth gekommen ist. Was war noch eine Bezeichnung? Will natürlich irgendwas raus. Jünger, genau. Was bedeutet Jünger? Schüler, genau. Ich bin in einem Lehrverhältnis, ich bin Auszubildender. Was ist das Ziel vom Jüngersein? Für die Jünger Jesu war das Ziel, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie von ihm lernen, dass sie ihn begleiten, dass sie ihn beobachten, dass sie auf ihn hören. Das haben sie dann 3 Jahre lang gemacht. Und am Ende sagt Jesus, gibt ihnen den Auftrag: Ihr sollt Jünger sein, die andere Menschen zu Jüngern machen. Also nicht, ihr sollt Meister werden und die anderen sind wieder eure Jünger, sondern wir sind und bleiben Jünger Gottes, Jünger Jesu, und machen andere Menschen zu Jüngern. Noch einen interessanten Namen gibt es in der Apostelgeschichte, ist vielleicht noch gar nicht so vielen Leuten aufgefallen, für die ersten Christen. Der Begriff Christ, der taucht erst in Apostelgeschichte 11, Vers 26 auf. Apostelgeschichte 11, Vers 26 kann man nachlesen. Ich schlage das kurz auf. Also, da reist dann Paulus oder Petrus reist nach Antiochia, und da heißt es: Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Okay, daher kommt der Name Christ. Wir haben immer ein bisschen so Probleme mit Christ. Was heißt Christ sein heute? Christ sein heißt heute getauft sein, kirchenzugehörig sein. Christ sein ist relativ breit gefächert. Der Begriff Jünger klingt vielleicht ein bisschen unverständlich, wie man alt sein kann und trotzdem jünger sein kann. Es gibt noch einen interessanten Begriff im Neuen Testament für Menschen, die Jesus nachfolgen. In der Apostelgeschichte kommt er an einigen Stellen vor. Apostelgeschichte 9, Vers 2 zum Beispiel, oder Apostelgeschichte 19, Vers 9. Ich muss gucken, in meiner Übersetzung ist das ein bisschen anders übersetzt. Anhänger des Weges. Müsst ihr da mal nachlesen. Anhänger des Weges. Also eines neuen Art zu leben, eines bestimmten Lebensmodells. Weg ist die Bezeichnung für Christen. Genau. Heute Abend möchte ich mit uns über Jüngerschaft nachdenken. Und ich möchte gerne das natürlich auch in Verbindung zu Evangelisation machen. Und es ist so, für den ersten Teil habe ich leider kein Handout. Aber wir haben hier ein paar Klemmbretter. Und ich habe hier Zettel. Ich kann euch das hinterher fotografieren und per Mail schicken, wenn ihr mir eure Mailadresse da lasst. Oder ihr müsst das selber mitzeichnen. Wenn ihr das selber mitzeichnet, habt ihr am meisten davon. Will jemand noch ein Klemmbrett haben hier vorne? Ich habe auch noch Blätter, wenn ihr welche braucht. Für den zweiten Teil habe ich dann was Ausgedrucktes. Okay, beim Thema Jüngerschaft und Evangelisation. Kommen wir zunächst auf den Begriff der Evangelisation. Was wir normalerweise unter Evangelisation oder in der Vergangenheit unter Evangelisation ganz oft verstanden haben, ist, wir führen jemand an den Punkt oder wir sprechen mit jemand an dem Punkt, wo er entscheidungsbereit ist, wo er sagen kann, jawohl, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Da steht er also noch hier vor dem Kreuz. Schaut das Kreuz an, denkt über die Entscheidung nach, die er treffen soll. Und ganz oft haben wir gesagt in der Vergangenheit, Evangelisation heißt, mit jemand dieses Anfangsgebet zu sprechen. Übergabegebet finde ich einen grausamen Begriff. Bekehrungsgebet auch. Anfangsgebet finde ich einen guten Begriff. Also das heißt, wir erklären jemand das Evangelium, wir informieren ihn nochmal. Du bist von Gott geliebt, du bist Sünder, Jesus ist für dich gestorben und wenn du das Geschenk Jesu annimmst, kannst du Gottes Kind werden. Wenn er dann ein Anfangsgebet spricht, dann wendet er sich Jesus zu. Es geschieht eine Hinwendung zu Jesus. Das heißt, er steht dann auf der anderen Seite des Kreuzes. Und hat Ja zu Jesus gesagt. Das ist so die klassische Vorstellung von Bekehrung, würde ich sagen. Oder? Kennt ihr? Könnt ihr nachvollziehen? Genau. Also, ein Mensch ist entscheidungsbereit, überlegt sich, möchte ich Jesus nachfolgen, ja oder nein? Er braucht eine Aufforderung von uns, er braucht ein Angebot, er braucht eine Veranstaltung, er braucht eine Evangelisation, er braucht ein persönliches Gespräch, er braucht jemand, der ihm hilft, diesen Schritt zu tun, dann sagt er ja zu Jesus, wendet sich ihm zu, ist damit gerettet, und vollzieht praktisch den ersten Schritt zur geistlichen Reife. Die Frage ist, stehen wir in unserer Gesellschaft, stehen wir da immer schon an diesem Punkt? Stehen die Menschen, die wir kennen, immer schon an diesem Punkt, dass ihnen eigentlich nur noch die Aufforderung fehlt, Jesus ihr Leben hinzugeben? Ein Gebet zu sprechen, ihn einzuladen, Herr ihres Lebens zu sein, ihre Sünden zu bekennen. Was würdet ihr sagen? Nein. Okay. Und heißt Nachfolge Jesu, heißt Jüngerschaft, an der Stelle stehen zu bleiben? Nein. Okay. Wir werden jetzt mal uns mit beiden Seiten beschäftigen. Zunächst mal auf der vorderen Seite. Was hat's da noch für Phasen? Da gibt's eine Phase, die würde ich hier ganz am Anfang einzeichnen, könnte man sagen, das sind Menschen, die von Gott abgewandt sind. Die schauen nicht zum Kreuz. Das sind die Skeptiker. Das sind die, die nichts von Gott wissen wollen. Das sind die, die ablehnend Jesus gegenüberstehen. Und die brauchen's, dass man sie auf Jesus aufmerksam macht. Sie haben es nötig, dass Sie an unserem Leben sehen, dieser Jesus, der ist interessant, der ist wertvoll, der ist kostbar. Die brauchen vielleicht auch Lebenssituationen, wo sie nachdenklich werden. Menschen, mit denen wir vielleicht eine Weile unterwegs sind, die können sich von der ablehnenden Haltung umkehren und sagen, ich bleibe auf Distanz, aber ich beobachte. Das ist der Beobachter. Der schaut noch genauer hin, wie wir leben. Und bei ihm geht es nicht nur darum, dass wir ihn aufmerksam machen, sondern darum geht es, dass wir sein Interesse wecken. Es geht darum, dass wir ihn neugierig machen und dass er nicht distanziert stehen bleibt, sondern dass er einen Schritt weiter geht. Und dann würde ich sagen, könnte man den so zeichnen. Sieht ein bisschen pinguinmäßig aus, ja. Das ist einer, der hat Fragen. Was ist wichtig bei Menschen, die Fragen haben? Was würdet ihr sagen? Antworten, wenn man nicht antworten kann. Zuhörlose. Vorbild sein, ja gut, das kommt auch schon vorher. Genau. Welcher Kurs baut da drauf auf? Nein, Alpha Life, oder Fragen an das Leben. Das ist ein Glaubensgrundkurs, das sind zum Beispiel für solche Leute ganz gut. Also wir haben hier einen Distanzierten, einen Beobachter, einen, der interessiert ist, fragend. Der hier vorne, den hat man schon, der ist informiert. Der muss eigentlich nur noch eine Entscheidung treffen. Das sind jetzt vier mögliche Schritte, die Menschen gehen müssen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass sie sich für ein Leben mit Jesus interessieren. Wir werden das später in der Engelskala noch mal ein bisschen vertiefen, weil die sehr viel detaillierter ist. Aber ich finde dieses Modell relativ praktisch, knackig, hilfreich, kann man sich auch gut vorstellen. Distanziert, abgewandt, beobachtend, fragend und dann der Entscheidungsbereite. So, und jetzt führen wir Menschen zu Jesus, jetzt helfen wir ihnen, einen Anfang mit Jesus zu machen. Und da sagen sie einmal ja. Das Ganze ist ja ein Entscheidungsprozess. Im Grunde genommen hat er vorher schon zigmal ja sagen müssen. Oder ja, es interessiert mich mehr. Ja, ich stelle meine Fragen. Ja, da könnte was Wahres dran sein. Ja, ich bin bereit, über Alternativen zu dem nachzudenken, was ich bisher gelernt habe. Ja, ich bin bereit, dir zuzuhören. Ja, du bist für mich glaubwürdig und so weiter. Der hat schon ganz oft hat er Entscheidungen getroffen. Und wir merken, dass das ein Entscheidungsprozess ist, ein Wachstumsprozess. Und es verwundert uns ja gar nicht, dass im Neuen Testament immer wieder diese Bilder auftauchen von geistlichem Wachstum. Was bewirkt der Geist? Geschenke des Geistes? Die Früchte des Geistes, genau. Früchte und Gaben natürlich auch. Aber er bewirkt Früchte, das ist wieder Wachstum. Was sagt Jesus? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wachstum. Es gibt sogar Paulus in Epheser 4, ab Vers 14 schreibt er, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also Paulus kennt dieses Bild vom Wachstum, vom Prozesshaften, von dem mehr und mehr Jesus ähnlich werden. Epheser 4, Vers 14 und 15 war das. Jesus erzählt die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld. Da wird der Same ausgestreut und der muss auch wachsen. Und das Problem bei diesem Bild vom vierfachen Ackerfeld in Matthäus 13 ist, dass das Wachstum gehindert wird. Oder? Denn man muss den Samen, der gesät wird, man muss das Wort hören und verstehen. Und die Gefahr ist, dass man es nicht versteht. Also man hört es und versteht es nicht. Das ist der Same, der auf den Weg fällt. Es gibt die Gefahr, dass man es oberflächlich versteht. Das ist der Same, der auf den Felsen fällt und keine tiefen Wurzeln bekommt. Und es gibt die Gefahr, dass man keine Zeit hat, um über die Botschaft nachzudenken. Das ist der, der ins Gestrüpp fällt. Also wir merken, die Bibel kennt dieses Prozesshafte, sie weiß um Hindernisse. Man könnte hier jetzt noch viele Sachen einzeichnen. Man könnte sagen, ich will es jetzt nicht machen, zumindest nicht hier in dem Bild. Ihr kennt sicher dieses klassische Bild, mit der Sünde, oder? Dass sie uns von Gott trennt. Und dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir dann durch Jesus hier ans Kreuz kommen. Zu Gott kommen können, zum Vater kommen können. Die Frage ist, wenn man dieses Bild jetzt anders zeichnet, dann kann man auch sagen, hier vorne ist noch ein weiterer Graben und hier hat es eine Mauer und da hat es eine Mauer. Und da hat es eine Mauer. Und diese Mauern, die können jetzt bei jedem unterschiedlich sein. Bei dem einen ist es vielleicht das, was er gelernt hat als Ministrant oder Ministrantin in der katholischen Kirche. Bei dem anderen ist es die, ist es das Verhalten des Vaters in der Familie, dass der nicht glaubwürdig war. Es gibt zum Beispiel eine Studie von Tobias Feigs, wo er untersucht, warum Menschen nicht zum Glauben kommen. Und er beschreibt da zum Beispiel Schicksale drin. Oder nicht mehr beim Glauben bleiben. Ich weiß noch, ein Mädchen beschreibt er, das hatte so eine Lieblingshose. Und der Vater hat ihr verboten, diese Hose im Gottesdienst anzuziehen. Und eines Tages hat er die Hose einfach genommen und hat sie in den Ofen geworfen. Also, ja, das, was man zu Hause erlebt, das kann nachhaltige Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie ich meinen Vater dann in der Kirche erlebe, ob das glaubwürdig ist, was er über Jesus sagt. Das können natürlich auch denkerische Hürden sein. Das kann sein, dass jemand sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann haben wir hier noch einen Graben, ich würde sagen, den Graben der Kultur. Also nicht nur von der Kultur da draußen und unserer Gottesdienstkultur, sondern auch überhaupt von unserer Gesellschaft, oder? Was sind denn noch Hindernisse heutzutage? Ja, wir leben in einer Zeit, wo jeder selber entscheidet, was für ihn gut, richtig und wahr ist. Also wir leben in einer Zeit des Individualismus. Wir leben in einer Zeit, wo man viel mehr Optionen hat als vor 30 Jahren. Ich meine, als ich auf die Welt gekommen bin, und das ist jetzt 40 Jahre her, gab es noch kein Internet. Ich glaube, mein erster Computer war schlechter als mein Tablet. Was sich in dieser Zeit alles verändert hat, was wir für Möglichkeiten haben. Wenn irgendwo ein Reissack umfällt, sagt man ja, oder so schön, dann kommt das bei uns in den Nachrichten. Also wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu informieren, so viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Wie war das vor ein paar Jahren, als man Kaffee haben wollte? Also ein paar Jahre. Die Großmutter meiner Frau hat es noch erzählt, dass ein Kaffeehändler auf den Bauernhof gekommen ist. Gut, die ist jetzt 90, aber trotzdem, nur um das mal zu veranschaulichen, dass ein Kaffeehändler auf den Bauernhof gekommen ist und dass sie selber die Bohnen noch geröstet haben und natürlich gemahlen haben. Das machen wir heute. Nespresso, Delicio, wie heißen die ganzen Bohnensorten, Arabica, bla bla bla. Ja, klar, du kannst dir heute auch wieder grüne Bohnen kaufen und die selber rösten. Telefon. Bis vor ein paar Jahren war es ganz normal, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, also bis vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal 20 Jahren, schätze ich mal, dass wenn man ein Telefon wollte, dass man zur Telekom gegangen ist und die Telekom hat einem ein Telefon gegeben. Das war dabei beim Telefonanschluss. Heute, wenn ich mir ein Telefon kaufen will, muss ich mich noch entscheiden, zu welchem Anbieter gehe ich, nehme ich nur Festnetz oder auch Mobile und Fernsehen dazu und so weiter. Es ist komplexer geworden und deswegen müssen wir auch schneller Entscheidungen fällen. Wir sagen heute, ich mache das, was mir am meisten nutzt. Wenn ich merke, dass mir das Yoga nutzt, dann mache ich Yoga. Wenn ich merke, dass meinem Kind Homöopathie hilft, dann gebe ich dem homöopathische Kugeln. Und wenn ich merke, dass mir die Wahrsagerin gut tut, dann gehe ich zur Wahrsagerin. Wenn ich merke, dass der Hinduismus für mich interessant ist, dann nehme ich mir Teile des Hinduismus und entscheide mich dafür, das irgendwie zu leben. Das interessiert niemand, ob das der wahre Hinduismus ist, ob das mit Hinduismus irgendwas zu tun hat. Hauptsache, ich bin glücklich. Wir leben in einem enormen kulturellen Graben. Denn das, was wir den Menschen veranschaulichen wollen, wozu wir sie einladen wollen, wenn sie Nachfolger Jesu werden wollen, dann müssen sie sich nicht nur anfangen zu interessieren, sondern auch anfangen und auch für Jesus entscheiden, sondern es geht ja noch weiter. Der zweite Schritt in der Nachfolge, würde ich sagen, das ist ein gutes Modell, ist, also ich habe Kunst abgewählt. Aber ich glaube, man versteht, was das ist. Der sitzt jetzt zu Jesu Füßen, oder? Der sitzt jetzt zu Jesu Füßen. Ihr dürft gerne lachen. Macht nichts. Mein Kunstlehrer hat mich so fertig gemacht. Kann niemand mehr schlimmer machen. Also, der sitzt jetzt zu Jesu Füßen. Und das ist eben das zweite Ja, was wir sagen müssen, ist eigentlich dieses Ja der Hingabe. Wir brauchen zur Nachfolge Jesu ein zweites Ja. Und da geht es jetzt nicht um das Hinwenden, sondern es geht um die Hingabe. Dann werde ich vom Geretteten zum Nachfolger. Also man kann diese Begriffe natürlich auch umdrehen oder austauschen. Ich will da nicht um Begriffe streiten. Aber was mir wichtig ist, ist deutlich zu machen, es braucht nicht nur die Entscheidung für Jesus, sondern es braucht auch die Hingabe. Und zwar die Hingabe meines Lebens, oder? Es gibt unterschiedliche Lebensbereiche. Meine Arbeit, meine Partnerschaft, meine Familie, mein Besitz, mein Körper, andere Menschen. All das soll ja in der Nachfolge Jesu, in der Jüngerschaft, unter den Einfluss Gottes kommen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich dann weitermache wie bisher, sondern es geht darum, dass ich mein Leben hingebe, von Jesus lerne, aha, wie gehe ich jetzt mit meiner Frau um? Aha, wie gehe ich jetzt mit meinem Besitz um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinen Kindern? Was ist da wichtig? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Macht es einen Unterschied, ob ich als Christ zur Arbeit gehe oder nicht? Ja. Ja. Nicht nur, dass Gott mir helfen kann, auf der Arbeit komplexe Probleme zu lösen, sondern auch auf der Arbeit bin ich sein Jünger, sein Botschafter. Natürlich kann ich über Gott, Paul, du erzählst das manchmal, gell, dass du über irgendwelche Computerprobleme, Programmierprobleme betest und dir dann auf einmal Ideen kommen und Lösungen schon eingefallen sind. Das ist super. Aber es gibt ja auch Menschen, die einem da über den Weg laufen. Menschen, die betroffen sind, die sich nach Liebe sehnen, die Gott noch nicht kennen, die ein falsches Bild von Jesus haben. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich als Christ zur Arbeit gehe oder nicht. Und deswegen braucht es in meinem Leben ein zweites Jahr. Und es braucht sogar noch ein drittes Jahr. um Jüngerschaft wirklich zu leben. Ich muss das jetzt hier weitermalen, auf der Seite. Ja. Der Strahl geht einfach weiter. Und zwar bin ich dann nicht nur, ja, bisschen große Füße, aber ihr wisst, was ich meine. Jesus hat große Füße. Das dritte Jahr, was ich haben muss, um Nachfolger Jesu zu werden, ist das Jahr, hinzugehen. Ich bin Gesandter. Das sind drei Ja's, die ein Mensch haben muss, um Jesus nachzufolgen. Eine dieser Hürden dabei ist zum Beispiel auch, könnt ihr das nachvollziehen? Dieses dreifache Ja. Man merkt das zum Beispiel bei Petrus, oder? Der hat sich jetzt vielleicht nicht bekehrt beim ersten Mal, als er mit Jesus unterwegs war, aber er hat sich rufen lassen in die Nachfolge. Er musste von Jesus lernen, er hatte so seine eigenen Vorstellungen und er ist auch gescheitert. Er hat große Töne gespuckt, ich beschütze dich, keiner kommt an dir vorbei, ich stehe zu dir. Und kurz darauf hat er versagt, aber alle anderen Jünger ja auch. Alle anderen haben sich auch verdrückt. Petrus, wissen wir nur, der hat sehr explizit sich gedrückt vor der Entscheidung, sich zu Jesus zu bekennen. Und dann treffen Jesus und Petrus wieder aufeinander am See Genezareth. Was macht Petrus dort? Er fischt. In Johannes 21. Er fischt. Und was, er macht wieder die Erfahrung, dass er nichts fängt. Was macht er dann als nächstes? Jesus steht am Ufer. Aufschlagen, der hat alles aus dem Kopf. Oder? Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf, ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solche eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Und danach entwickelt sich ein Gespräch mit Petrus, zwischen Petrus und Jesus. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Wie lautet die Frage? Hast du mich lieb? Genau. Und jedes Mal sagt Petrus ja. Und dann bekommt er von Gott einen Auftrag. Und auch da muss Petrus ein neues Ja geben, oder? Er wird aber dann zum Gesandten, weide meine Schafe. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, sorge für meine Schafe. Die Geschichte von Petrus verrät uns auch noch was Wichtiges in diesem ganzen Entscheidungsprozess. Wer Menschen zu Jüngern machen möchte, wer als Jünger andere Menschen zu Jüngern machen möchte, der muss Menschen lieben und der muss es vor allem auch aus der Liebe zu Gott tun. Es geht nicht um Pflichterfüllung, es geht nicht um Druck, sondern es geht darum, dass ich voller Liebe für Jesus im Verständnis dafür, dass er mich gebrauchen möchte, bereit bin, hinauszugehen. So, das war jetzt relativ schnell ein Modell, was die Kirche im Prisma entwickelt hat und was ich sehr, sehr wertvoll finde, um zu verstehen, wie Evangelisation und Jüngerschaft zusammengehören. Um zu verstehen, welchen Weg ein Mensch geht, um von einem, der vielleicht ablehnend ist, natürlich ist nicht jeder ablehnend. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich an der Existenz oder an der Liebe Jesu gezweifelt habe. Deswegen ist es natürlich auch keine Schablone für jedes Leben, keines der Modelle, aber es ist eine Möglichkeit zu verstehen, wie ein Mensch zum Nachfolger Jesu wird. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieser Entwicklungsprozess nicht aufhört, sondern weitergeht und hoffentlich in der Gemeinde weitergeht natürlich. Dass es nicht nur darum geht, Ja zu sagen zu Jesus und dann in Gottesdienst zu kommen und sich dann sagen zu lassen, was man zu tun und zu lassen hat, sondern dass es um eine persönliche Nachfolge geht und dass man dann nicht nur Einlader ist, einer der Flyer verteilt, einer der Zettel verteilt, sondern dass man selber jemand ist, der hingehen soll. Vielleicht auf andere Art und Weise wie der Pastor, das ist klar. Aber zumindest, jeder hat eine Sache zu geben. Was kann jeder weitergeben in der Evangelisation? Was ist das Wertvollste, was du in der Evangelisation geben kannst? Liebe, Zeit, ja, ich meine es noch viel persönlicher. Wenn es darum geht, einem Menschen das Evangelium zu erklären, was kannst du erzählen? Dein Zeugnis, genau. Du kannst vielleicht nett gut predigen, aber du kannst mit wenigen Worten sagen, warum du an Jesus glaubst, warum Jesus für dich wichtig ist, warum du Jesus lieb hast, was in deinem Leben dich an diese Stelle geführt hat, welche Schritte du getan hast. Wenn du das für dein Leben verstanden hast, dann kannst du das auch anderen Leuten erklären. Ich denke auch, dass dieses Hingabe und Hingehen, dass es Prozesse sind, die man immer wieder machen muss, oder? Das ist nichts, was ich einmal gemacht habe und dann nie wieder. Ich habe das mal im Gottesdienst erzählt, dass ich ja bei der Heilsarmee 13 Monate war, mein Zivildienst, und dass ich das so cool finde, dass die eine Bußbank hatten, morgens Heiligungsversammlung, abends Heilsversammlung. Morgens wurde man zur Buße und Hingabe aufgerufen als Christ. Abends haben wir versucht, andere Leute von der Reeperbahn zu Jesus zu führen. Und ich glaube, das brauchen Menschen. Jeder Mensch braucht es. Hingabe, hinwenden, Hingabe, hingehen. Habt ihr dazu noch Fragen? Hans-Rudi.
Zum Beten ist ein bisschen komisch durch, mit einer ganz vielen Gegenschwörung. Und Jesus hat am Tag der Schlussformel gesagt, wenn du dich dann irgendwann mal bekehrst.
Ja.
Das ist halt bekehren, dann zum Schlussformel.
Ja, ich denke, das ist sowieso eine schwierige. Ja, wie würdest du das dann beantworten? Würdest du einfach sagen, er hat eine andere Reihenfolge? Das kann schon sein. Aber ich meine, wo finden wir ein Anfangsgebet im Neuen Testament? Daran stoßen sich ja auch viele. Wo gibt es ein Übergabegebet im Neuen Testament? Betet irgendjemand im Neuen Testament ein Übergabegebet? Und dann später bei den... Das Jahr kommt. Ja. Also zum Beispiel bei Petrus, bei der Pfingstpredigt, wie haben sie das da gemacht? Genau. Der Heilige Geist ist gekommen, genau. Wurden hinzugefügt, ja genau. Aber es ist das mit der Bekehrung, so wie wir das als Evangelikale lehren, findet sich, hoffentlich werde ich jetzt nicht gesteinigt, nicht so eins zu eins im Neuen Testament, oder? Es gibt kein Übergabegebet, was Jesus mit einem gesprochen hat. Und daran stoßen sich im Übrigen viele Evangelikale heutzutage. Warum machen wir das dann trotzdem? Gedenke meiner, wenn ich ins Paradies komme, meinst du mit dem... Ja? Aber es ist kein...
Mann, wo da so ein Knecht schickt, wo...
Ja, genau, okay. Es gibt Elemente davon, aber es gibt kein Übergabegebet als Beispiel. Warum machen wir das dann trotzdem? Und ich verteidige das. Warum macht es Sinn? Genau. Genau, weil es ein sauberer Anfangspunkt ist, ein klarer Startpunkt ist. Weil es eine Hilfe ist. Und was ist denn noch wichtig? Also ich meine, was ist denn das, dieses Anfangsgebet? Das ist eine Entscheidung, genau. Ich meine, ich sage immer, das Beispiel haben wahrscheinlich alle von meiner Gemeinde schon mal gehört, trotzdem sage ich es nochmal. Als ich meine Frau kennengelernt habe, da habe ich sie auch nicht einfach gepackt und zum Standesamt gezogen, sondern ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe sie auch gefragt. Also es hat immer was mit Gespräch zu tun. Und beten heißt damit Gott reden. Wenn Jesus mir ein Angebot macht, dann muss ich ihm natürlich sagen, oder kann ich ihm das sagen, dass ich darauf antworte. Ob ich das jetzt laut oder leise mache, ob ich das mit Zeugen mache oder ohne Zeugen. Ob ich mich an eine bestimmte Formulierung halte oder nicht, das ist relativ egal. Aber irgendwann muss ich doch anfangen, mit Jesus zu reden. Und das heißt beten. Und irgendwann muss ich anfangen, das anzunehmen, was er mir gegeben will, oder? Vergebung spielt doch eine wichtige Rolle. Sein Tod, seine Auferstehung, die Gabe des Heiligen Geistes. So, und das gehört an den Anfang. Und wenn man das sauber macht, dann kann das Menschen helfen. Mein Problem zum Beispiel war, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich hatte keinen so sauberen, klaren Startpunkt. Weil ich eigentlich immer gesagt habe, ja, ich stehe doch schon da. Ich würde doch nie Nein zu Jesus sagen, oder? Und wir werden, wenn wir dann über das persönliche Zeugnis reden, das ist, glaube ich, das übernächste Mal, werden wir darüber nachdenken. Warum ist mein Zeugnis wichtig? Wie formuliere ich das? Aber dieses Anfangsgebet halte ich wichtig dafür, dass es eine klare Entscheidung ist, dass es ein klarer Anfang ist, dass es eine Einführung in die Beziehung ist. Hey, ich fange an zu beten. Dass die Elemente drin sind, ich kehre mich um Jesus hin, bekenne meine Sünden und so weiter. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Ja, das gehört dahin, nicht zur Hinwendung, oder? Zum ersten Jahr. Heute Abend. Nein, ich habe jetzt gerade eben gesagt, dass ich meine Sünden bekenne, oder? Dass ich um Vergebung der Sünden bitte. Doch, habe ich jetzt gerade vorhin gesagt, bevor du es gesagt hast. Aber es ist natürlich, ist klar, das gehört zu diesem Prozess, aber es ist eben schemenhaft, oder? Ich teile euch jetzt mal noch was Zweites aus. Frage, sollen wir 5 Minuten Pause machen? Ja, lasst euch das mal durch die Reihen gehen. Hä? Das ist eine Idealisierung, was es braucht, damit ein Mensch zu Jesus gehört. Was es dazu alles braucht. Ganz viel. Ich meine, es gibt Muslime, die entscheiden sich aufgrund von Träumen für Jesus, oder? Also, in islamischen Ländern. Aber natürlich braucht es uns, denn wir sind ja die Boten Jesu. Okay, es gibt noch ein zweites Blatt dazu. Ich teile es doch gleich aus. Gibt es noch Fragen zum anderen Teil? Gibt es noch Fragen zu dem ersten Teil oder Anmerkungen? Okay, jetzt lest ihr schon alle. nehmt mal das bunte Blatt, Farben sind doch schön. Die sogenannte Engelskala ist eine zweite Art und Weise, wie man den Prozess darstellen könnte, wie ein Mensch zu Nachfolger Jesu werden könnte. Aber auch da gilt natürlich, dieser Skala ist nicht ein Raster, in das jedes Menschenleben reinpasst. Man geht nicht Schritt für Schritt von minus 8 zu minus 7 zu minus 6. Aber die Idee ist, dass man sich aus einem von Gott entfernten Bereich entwickelt hin zu einem Reife, zur geistlichen Reife. Und die Idee, diese Engelskala, die hat nichts damit zu tun, dass es um Engel oder himmlische Wesen geht. Tut mir leid, wenn ihr das erwartet habt. Sondern der Mann, der die erst als erstes entwickelt hat, heißt Professor Dr. James Engel. Der hat ein Buch geschrieben und hat diese Skala dann grafisch dargestellt. Da gibt es verschiedene Skalen im Umlauf. Entscheidend ist aber, dass ich jetzt hier einfach eine Version verwende. Die sind relativ ähnlich. Natürlich kann man auch bei minus 12 anfangen und man kann bis zu plus 15 gehen. Es geht hier nur um eine Veranschaulichung. Gut, Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe vorhin die Frage gestellt, sollen wir eine Pause machen, aber ich habe sie nicht beantworten lassen. Ist Pause wichtig oder sollen wir es durchziehen? Durchziehen, gut. Also, auf dem zweiten Blatt, was ich euch gegeben habe, was ihr neben dran legen könnt, gibt es dann einige Erklärungen zu jeder Stufe. Und auch da kann man sich natürlich jetzt wieder streiten, was gehört wohin, welche Begriffe. Ich habe das zum Teil übernommen von Campus für Christus, zum Teil habe ich das vom Urs Schmid, zum Teil habe ich selber mal formuliert. Wichtig ist mir, dass das ein Instrument ist, mit dem ich mir überlegen kann, meine Nachbarin geht regelmäßig in ein buddhistisches Gebetshaus. Wo steht die Frau jetzt auf ihrer geistlichen Reise? Hä? Die ist vielleicht bei minus 8, ja? Vielleicht schwankt sie auch, vielleicht ist sie auch minus 8 und minus 6, oder? Aber darum geht es mir eigentlich, dass wir sagen können, hey, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, Geschäftskollege, Sohn, Tochter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Freunde, Feuerwehrkollegen, was weiß ich, Arbeitskollegen und Kolleginnen, alle möglichen, dass wir uns überlegen, wo steht denn die Person? Und was wäre für die Person der nächste Schritt? Ich habe früher immer gedacht, ja, ich muss allen das Evangelium erklären, oder? Traktat, vier geistliche Gesetze, den Leuten erklären, du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Jesus glaubst oder wenn du AC/DC hörst. Was habe ich dadurch bewirkt? Ich habe die Leute nicht an dem Punkt abgeholt, wo sie wirklich standen. Und deswegen ist diese Skala hilfreich für Evangelisation. Also minus 8 wäre religiöse Offenheit ohne echtes Interesse. Also die Menschen glauben an irgendein höheres Wesen, aber sie machen sich irgendein eigenes Bild davon. Und das ist jetzt vielleicht jemand, der noch ablehnend dasteht und den muss ich aufmerksam machen, vielleicht durch meinen Lebensstil. Vielleicht muss ich den noch gar nicht in einen Alpha-Kurs einladen. Vielleicht muss ich den noch gar nicht in einen Gottesdienst einladen. Vielleicht muss ich einfach anfangen, dafür zu beten, dass sich Gelegenheiten ergeben oder dass mein Leben ein Zeugnis ist. Jesus hat ja gesagt, ihr sollt euer Licht leuchten lassen vor den Menschen. Sollen eure guten Taten sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. War eine andere Gesellschaft, im Judentum haben wahrscheinlich die wenigsten Gott in Zweifel gezogen. Aber trotzdem, das Lebensstil ist wichtig. Minus 7 wäre dann ein verschwommenes Bild oder mangelnde Kenntnis vom christlichen Glauben. Ich habe das in der Gemeinde erzählt. Am 6. Januar hatten wir einen Grillanlass, kein Grillanlass, sondern Dreikönigsanlass, und wir haben eine Nachbarin, die kommt aus Berlin, und die Nachbarin, die hat mich gefragt, was bedeutet denn der Tag jetzt für uns? Ich bin ja nicht so in Kirche, und was für eine Bedeutung hat denn das Dreikönigsfest für euch? Was ist denn das für eine religiöse Tradition? Ich möchte es gerne meinen Kindern erklären. Da bin ich einem Menschen begegnet, der ist in der atheistischen Prägung der DDR aufgewachsen, die konnte damit gar nichts anfangen und hat gedacht, das Fest wäre für mich religiös. Hat für mich wirklich keine religiöse Bedeutung, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich noch nicht so weit, aber nur um zu sagen, es gibt Menschen, die wissen gar nichts. Die kennen nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die kennen nicht Psalm 23. Die kommen vielleicht aus Spanien oder aus Brasilien hier in die Schweiz, leben hier, haben ihre eigene kirchliche Erfahrung vor Augen, haben vielleicht ein schwommenes Bild. Und wir sind oft in der Situation, in der Gefahr, dass wir den Menschen einfach schon mal zu viel sagen, ihnen alles erklären wollen und ihnen gar keine Zeit für eine Entwicklung lassen. Dann würde ich sagen, minus 6, das entspricht dem, wo ich ganz viele Leute in unserer Gesellschaft sehe. Eine allgemeine Kenntnis oder ein Interesse am christlichen Glauben. Man weiß was über Kirche, man weiß was über Traditionen, Kreuzzüge. Man sagt vielleicht, jeder Mensch braucht einen Halt im Leben. Diese Menschen hatten bereits Kontakt mit dem Glauben, mit der Kirche, sage ich jetzt mal. die waren vielleicht Ministranten oder hatten Christen in ihrem Umfeld. Sie stehen dem Christentum nicht völlig ablehnend gegenüber, sie haben aber noch nicht verstanden, warum es für sie persönlich wichtig sein könnte, oder suchen an einer anderen Stelle. Sie sehen negative Bilder von Kirche, Christen, und das steht ihren Erfahrungen im Weg. Was machen wir mit solchen Menschen? Wir laden sie zu uns in Gottesdienst ein. Sagst, komm, wir machen den Gottesdienst, bist herzlich willkommen. Was ist das Problem, wenn wir Gottesdienst sagen? Woran denken die? Die denken an eine Messe. Aberknüle. Pfarrer im schwarzen Talar. Freikirche Sekte. Predigt langweilig. Schlechteste Mikrofonanlage der Welt. Überlaute Orgelmusik. Ist eine Karikatur. Aber ich glaube, viele kennen die Kirche nur so. Wenn wir sagen, wir gehen in eine Kirche, die wissen gar nicht, dass wir einen Beamer hier hängen haben und ab und zu mit PowerPoint arbeiten. Die wissen nicht, dass wir mit Gitarre oder Schlagzeug oder Klavier spielen. Ich habe das mal im Feuerwehrvorstand erlebt. Appenzellischer Feuerwehrverein war ich im Vorstand. Da habe ich dem erklärt, dass wir einen Beamer haben. Das hat er nicht begriffen. Gedacht von sich aus. Und das ist irgendwie, Kirche ist doch, das ist, die Leute wissen so wenig vom christlichen Glauben. Was wissen die Leute wirklich über das Evangelium? Und ich glaube, an dem Punkt ist, dass wir gut zuhören und dass wir lernen, gut und positiv über unseren Glauben und über unsere Kirche zu reden. Dass wir den Leuten erklären, was wir da machen. Natürlich nicht plump. Nicht nach dem Motto, hey, du weißt ja gar nicht, was in meiner Kirche abgeht und jetzt sage ich dir mal, was in meiner Kirche abgeht. Aber du kannst sagen, hey, in meinem Gottesdienst am Sonntag, das war wertvoll. Wir haben wieder Lieder gesungen oder so. Du kannst Sachen sagen wie, da habe ich eine Gebetserhörung erlebt oder da habe ich für was gebetet und Gott hat mir geholfen. Ich würde solche Sachen ins Gespräch einfließen lassen. Ganz normal über meinen Glauben reden und den Leuten deutlich machen, das, was du dir unter Glaube vorstellst, stelle ich mir nicht vor. Und man muss den Leuten gut zuhören und sie natürlich nicht zupredigen. -5 wäre dann, dass die Leute verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Christentum und Evangelium. Aha, Evangelium und Christentum ist nicht das Gleiche, oder so hat mir das noch keiner gesagt. Die Menschen beginnen zu verstehen, worum es im Evangelium geht. Sie ahnen etwas davon, dass es mehr um unsere Beziehung zu Gott geht, als um das Einhalten von Regeln und Traditionen. Es geht um Beziehung, nicht um Gottesdienstrituale, nicht um Regeln, nicht um Vorschriften. Es geht um eine Beziehung. Und wir können wieder durch die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zu Jesus leben, Menschen für diesen Punkt sensibilisieren, indem wir zeigen, es geht um eine Beziehung. Okay, dann gehen Sie rüber zum Verstehen der guten Nachricht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier setzt ein neues Interesse an der guten Nachricht ein. Sie entwickeln ein neues Verständnis von Gott, von seiner Liebe, von Sünde, von Jesu Tod, Auferstehung und Christsein. Damit setzen Sie sich auseinander. Und an der Stelle ist es vielleicht wertvoll, wenn wir das Evangelium erklären können. Einfach so, wie wir das Evangelium verstanden haben. Vielleicht kommen dann Fragen, aber an die Fragen kann ich anknüpfen. Oder ein Glaubensgrundkurs, Alpha-Life-Kurs. Persönliche Betroffenheit ist das Nächste, oder? Ich bin gemeint, die Menschen merken, dass das Evangelium sie persönlich anspricht. Dann kommt -2, das ist die Herausforderung zur Entscheidung. -1 ist die Entscheidung zur Lebensübergabe. Ich habe dann da mal versucht, das einzutragen. Da würde ich dann das erste Jahr verorten, hinwenden. Jesus sei mein Herr. 0 ist der Moment der Wiedergeburt und der Heilsgewissheit, wenn man das auf diesem schematischen Strahl da beibehalten will. Was ich da wichtig finde, das habe ich unten dazu geschrieben, ist, wir sollten unserem Gesprächspartner Mut machen, seine ganze Vergangenheit vor Gott zu bringen, also seine Sünden zu bekennen. Der Zuspruch des Evangeliums und das Verständnis für die Bedeutung des Heiligen Geistes haben hier ihren Platz. Das ist der Grund, warum viele in unseren Gemeinden nichts mit dem Heiligen Geist anfangen können, weil sie nicht verstanden haben, dass der am Anfang kommt. In dem Moment, wo ich mich zu Gott kehre, schenkt er mir die Wiedergeburt Und ab dann habe ich den Heiligen Geist und ab dann brauche ich ihn auch und ab dann kann ich auf ihn zählen und ab dann soll ich ihn nicht betrüben und ab dann gibt er mir Kraft und ab dann kann ich ihn auch bitten, dass er mich verändert und dann kann ich mich ausstrecken und so weiter. Der ist ja unglaublich wichtig und darüber müssen wir an der Bekehrung mit den Leuten reden. So, dann geht's weiter. Sie müssen die Entscheidung bestätigen. Ich will Jesus konsequent nachfolgen. Und dann geht es eben immer um die Frage, meine Familie, mein Besitz, meine Arbeit und so weiter. Immer geht es darum, dass ich dann alle meine Lebensbereiche unter die Herrschaft Gottes bringe. Hingabe. Zweites Jahr. Dann gibt es eine Integration in der Gemeinde. Christsein kann man nie alleine. Gemeinde ist Gottes Plan. Ich bin nicht allein, ich brauche die anderen. Ich werde Mitglied in einer evangelistischen Gemeinde, hatte Urs Schmid geschrieben. Finde ich sehr gut. Drittens, plus drei, wachsen in der Jüngerschaft. Das ist dann das dritte Jahr, hingehen. Auch ich bin begabt, ich will ein Jünger sein und Jünger machen, ich will mich von Jesus senden lassen. Viertens, Entwicklung zur geistlichen Reife. Ich lerne in der Nähe und aus der Kraft Jesu zu leben. So, ich weiß, das war jetzt ein Haufen Information. Aber ich möchte euch gern Material an die Hand geben, um zu verstehen, was Menschen brauchen, mit denen ihr unterwegs seid. Jetzt die Frage würde ich gern zum Schluss noch mit euch gemeinsam bearbeiten. Wie hilft uns, warum ist so eine Skala für uns hilfreich? Was können wir aus der lernen? Vielleicht tragen wir das mal gemeinsam zusammen. Was können wir aus dieser Skala lernen? Warum ist die hilfreich? Ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Vielleicht könnt ihr das ja noch ergänzen.
Um Bärle Wortspiele, wo eigentlich die Menschen, wo sie nur im Detriment sind, wo sie nicht mit einem von ihnen auch mit zurückgeholt wurde, wo man
Genau, also man könnte auch sagen, mal positiv formuliert, ich verstehe meine Aufgabe besser. Oder? Das, was auf der einen Stufe der Engelskala oder von diesem Jüngerschaftsmodell angemessen ist, kann auf einer anderen Stufe völlig unangemessen sein. Und kann sogar schaden. Ja. Ist es nur so, dass mein Gegenüber nicht überfordert wird? Okay. Genau. Und vielleicht denken wir jetzt mal, wie sieht's mit den ganzen Misserfolgen aus, die wir jetzt vielleicht aufzählen würden? Wie könnte man Misserfolge, was sind denn Misserfolge in der Evangelisation? Ablehnung, genau. Genau, aber was heißt es denn Ablehnung? Jetzt zum Beispiel mit der Engelskala oder mit dem Jüngerschaftsmodell, wie würden wir denn das interpretieren? Ja? Was der Markus Bechtold, du bist doch Verkäufer gewesen, oder? Was heißt Nein, wenn ein Kunde Nein sagt? Also Nein heißt nicht Nein, sondern noch nicht. Er will vielleicht noch über den Preis verhandeln, genau. Er will noch, braucht noch mehr Zeit. Genau. Vielleicht Bin es immer ich, der die Leute von minus 1 zu plus 1 führt? Ist nur das Evangelisation? Was kann denn noch Evangelisation sein? Ja, genau. Es kann auch sein, jemanden von minus 8 zu minus 6 zu führen. Ist auch ein geistlicher Dienst, den ich jemandem tue. Natürlich haben wir ein anderes Ziel. Aber wir müssen ja... Also wir haben ein breiteres Bild von Evangelisation, oder? Am Anfang hatten wir dieses Bild hier. Und ich meine, ich bin jetzt 40 und ich bin lange schon in christlichen Gemeinden unterwegs. Und ich selbst hatte auch lange dieses Bild. Es geht nur darum, mit den Leuten ein Bekehrungsgebet zu sprechen und sie dann in die Gemeinde zu bringen. Klar, es spricht nichts dagegen, die Leute in die Gemeinde zu bringen. Aber es geht um mehr, oder? Genau, ja.
Oder?
Ach so. Ja?
Ja?
Genau. Und was ist, wenn Leute sich umdrehen und weglaufen? Und gar nichts mehr geschieht? Genau. Das dürfen die Menschen. Warum dürfen Menschen sich gegen Gott entscheiden? Genau. Ist das unser Fehler? Vielleicht machen wir Fehler. Ja. Damit müssen wir leben lernen. Aber in allen Lebensbereichen. Oder als Vater mache ich Fehler. Als Ehemann mache ich Fehler. Als Pastor mache ich Fehler. Als Autofahrer mache ich Fehler. Deswegen höre ich nicht auf, meine Kinder zu erziehen oder meine Frau zu lieben. Aber die Menschen haben die Freiheit, sich von Gott abzuwenden. Ist Jesus denen nachgelaufen? Ja, zum Beispiel. Oder? Das ist auch eine Wirklichkeit der Evangelisation, ist, dass der Mensch sich Gott gegenüber verschließen kann. Müssen wir das dann persönlich nehmen? Müssen wir dann aufhören, Freunde zu sein von solchen Menschen? Nein, oder? Wir können weiter Freunde bleiben. Vielleicht wollen das manche nicht, okay. Ist ja nicht nur uns. Aber ich will einfach uns bewusst machen, es geht um viel mehr als nur dieses eine Veranstaltung, Gebet und so, sondern wir sind Werkzeuge Gottes. Wir sind Diener Gottes. Fällt euch noch was ein? Können wir noch was sagen? Was können wir aus dieser Skala lernen?
Ich glaube trotzdem, dass wir in fast jeder Stufe können wir mit den Menschen beten.
Also
nicht das Übergabegebet, sondern einfach zum Segnen oder für die Wände. Ja, ich glaube, dass viele eben die falschen Vorstellungen haben, aber wenn man sie einfach ganz kurz oder blind bezeichnet und ihnen eigentlich, dass sie dann das von Jesus auch erleben.
Ja.
Für den Moment,
ja. Ich habe da gestern was ganz Ermutigendes gefunden. Ich muss immer fürs Kirchenblatt Artikel schreiben. Dann habe ich eine Studie gefunden, eine Umfrage, die Schweizer Illustrierte gemacht hat zu Weihnachten, über Weihnachten und über Glaube. 70% glauben noch an Gott, nur 49% halten Jesus für den Sohn Gottes. Aber immerhin 49, denn nur 35 sagen, er war ein normaler Mensch. Aber ganz viele Menschen beten. Ganz viele Menschen beten. Ich glaube, das wäre was Unglaubliches, dass wir nicht nur sagen, ich bete für dich, wenn jemand eine Not hat, sondern dass wir sogar sagen, hey, wollen wir jetzt schnell zusammen dafür beten? Was stellen sich denn die Leute vor, wenn wir sagen, ich bete für dich? Was stellen sich die Leute vor? Woher kennen die Leute Gebet? Genau. Genau. Was ist es, wenn ich mit jemand anderem bete, dann gebe ich ihm Einblick in meine Beziehung zu Jesus. Der hat vielleicht noch nie jemand so beten hören. Also, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Oder wann kann ich mit jemandem beten? Ich glaube ganz oft, ich kann sogar für ihn beten und so weiter. Okay. Noch was? Können wir noch was daraus lernen?
Dass es die Null nicht einfach aufhört.
Genau. Ja, man, klassischerweise würde man sagen, oder ab da beginnt dann Jüngerschaft. Genau. Klassischerweise würden wir sagen, da beginnt Jüngerschaft, aber eben bei Petrus hat die Jüngerschaft auch begonnen, bevor er sich bekehrt hat. Also von daher, unsere Bilder sind nur Krücken. Muss ich den einordnen? Ja, der Nikodemus, der war fragend interessiert, der war vielleicht entscheidungsbereit. Vielleicht ist er einer der, die dann in der Apostelgeschichte genannt werden, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten sich bekehrt hatten, oder? Gab es ja auch welche, die sich bekehrt haben. Taucht in der Apostelgeschichte einfach nicht mehr namentlich auf. Okay. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir fragen, wo sind reife Menschen? Wo sind Menschen, die Fragen haben, wenn wir einladen wollen? Wer in unserem Umfeld ist das? Da werden wir uns beim nächsten Mal, werden wir darüber konkret nachdenken. Und es ist eben die persönliche Situation meines Gesprächspartners ist mindestens ebenso wichtig wie meine Fähigkeit oder wie das, was er schon über das Evangelium weiß. Oder seine persönliche Situation, seine Geschichte mit Kirche, mit Jesus, mit Glaube, mit Gebet ist wahrscheinlich ebenso wichtig wie das, was er schon alles über das Evangelium weiß oder wie gut ich evangelisieren kann. Und es ist vor allem wichtig, dass wir eine Liebe haben für die Menschen. Und dass wir es aus Liebe zu Gott tun. Liebe ist ein Schlüsselbegriff. Nicht nur für Gott, sondern auch für unseren Gehorsam. Gut, ein Punkt ist, dass ich glaube, ich habe noch so ein Zitat gefunden, das hatte Urs Schmid auch schon gesagt, das wollte ich auch nochmal einfließen lassen. Ich glaube, wir sind immer noch zu sehr in der Annahme drin, dass die Leute doch eigentlich wissen, worum es im Glauben geht. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die immer weniger von Jesus weiß. Wenn die Leute, die jetzt in meinem Alter sind, immer mehr an die Macht kommen, dann wird das Verständnis für die Bedeutung der Kirche, der Institution, noch stärker abnehmen. Die Leute, die heute noch hinter der Kirche stehen, sind meistens die Leute, die irgendwo eine positive Beziehung dazu haben in unserer Gesellschaft, oder? Irgendwann wird in unserer Gesellschaft, bin ich fest davon überzeugt, die Kirchensteuer abgeschafft. Da muss sich die Kirche auch nur noch über Spenden finanzieren. Weil es einfach kein Verständnis mehr dafür gibt, dass die Kirche so privilegiert ist. Aber ich glaube, wir entwickeln uns immer weiter weg vom Christianisierten. So, zum Schluss habe ich trotzdem noch eine Herausforderung für dich. Jetzt haben wir immer über die anderen geredet. Und das ist auch gut so. Aber die Frage ist doch, hast du dieses dritte Ja schon gesagt? Bist du dieses erste, zweite, dritte Jahr immer wieder zu sagen? Ist das, was Paulus da schreibt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Frage ist, bin ich bereit, nicht mehr alleine für mich selbst zu leben? Bin ich nicht nur bereit, mich von Gott lieben zu lassen, sondern darf er auch mein Herr sein? Es gibt im Christentum eine Hierarchie. Einer ist der Herr, ihr alle seid Brüder. Einer ist der Meister, ihr alle seid Brüder. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit, uns Menschen zu lieben, die von sich aus vielleicht gar nicht liebenswert sind? Die uns auf die Nerven gehen, die uns stören, Sind wir bereit, Menschen zu lieben, die uns quer in der Landschaft liegen? Sind wir bereit, unsere Feinde zu lieben? Sind wir bereit, unser Leben zu geben? Jesus hätte gesagt, bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Denn das Kreuz war der Ort des Todes. Ich möchte uns einladen zum Schluss. Ihr könnt gerne später noch Fragen stellen, aber ich würde gerne jetzt noch eine Gebetszeit machen. Dass wir aufstehen, in kleinen Gruppen stehen, dass wir auf der einen Seite, wenn ihr das möchtet, in diesen Gruppen Jesus das sagen. Herr Jesus, ich bin bereit, für dich Licht und Salz dieser Welt zu sein. Ich bin bereit, mein Leben von dir beherrschen zu lassen. Ich bin bereit, ich gebe mich dir hin. Ich sage, und ich bin bereit, andere zu lieben, auch wenn sie mich vielleicht nicht lieben. Und vielleicht gibt es auch Menschen in uns, vielleicht können wir auch dafür beten, als zweites, dass wir verstehen, wo die Menschen in unserem Umfeld stehen. Und als drittes, dass wir fähig werden, ihnen an dem Punkt, wo sie jetzt sind, Gottes Liebe zu schenken. Diese drei Gebetsanliegen hätte ich. Alles freiwillig, aber ich lade euch ein, dass wir jetzt noch zu Jesus gehen als Gruppe. Ist gut? Aufstehen?